Radio Ochsenkopf. Treffpunkt.
Es ist Dienstagabend. Sie hören die Sendung 158 von Radio Ochsenkopf und den Treffpunkt an diesem frühlingshaften Tag hier in der Region. Heute befassen wir uns mit den Rockmen ran, diesmal in Weißenstadt. Wir überlegen mal, was die Geheimdienste in Oberfranken alles so gemacht haben nach dem Zweiten Weltkrieg. Wir werfen einen Blick in das Fichtelgebirgsmuseum und wir unterhalten uns mit Willi Zapf zum Thema Ochsenkopfresolution. Mein Name ist Matthias Fischer und ich wünsche in der nächsten Stunde viel Spaß.
Nothing's ever what we expect, but they keep asking where we're going next. All we're chasing is the sunset. Got my mind on you. Doesn't matter where we are. Doesn't matter where we are. Doesn't matter, no. If there's a moment when it's perfect, we'll carve our names as the sun goes down. Hey. As the sun goes down. Hey. As the sun goes down. As the sun goes down. Doesn't matter where we are. Doesn't matter where we are. Doesn't matter, no. Nothing's ever what we expect, but they keep asking where we go next. All we're chasing is the sunset. Got my mind on you. Doesn't matter where we are. Doesn't matter where we are. Doesn't matter, no. If there's a moment when it's perfect, we'll carve our names as the sun goes down. As the sun goes down. Hey.
Sie hören Radio Ochsenkopf, das war Musik von Robin Schulz und jetzt hat mein Kollege Sebastian Kastner einen Interviewgast am Telefon, nämlich Julian Hergesell und der organisiert in den letzten Jahren immer den Rockman Run, diesmal in Weißenstadt.
Radio Ochsenkopf, die richtige Portion gute Laune.
So langsam wird es wieder wärmer im Fichtelgebirge und das ruft ja förmlich danach, dass man mal wieder rauskommt und sich etwas bewegt. Wem jetzt so einfach ein bisschen in der Natur unterwegs sein und vielleicht ein bisschen wandern zu wenig ist, für den gibt es auch ein etwas sportlicheres Angebot. Genau gesagt, dreimal gibt es einen Hindernislauf im Fichtelgebirge, der unter dem Namen Rockman Run bekannt wurde. Der klassische, der findet im Oktober statt, aber es gibt auch im Sommer schon eine Edition davon, den Rockman Run in der Summer Edition. Bei mir am Telefon ist nun der Organisator der Veranstaltung, Julian Hergesell. Einen schönen guten Abend.
Hallo, servus zusammen.
Der Rockman Run. Am 3. Juni geht es los mit der Summer Edition in Weißenstadt. Das ist vielleicht schon die erste Überraschung, denn bislang war das ja immer in Zell. Nun in Weißenstadt. Was erwartet denn die Besucher da? Kann man schon sagen, wo es lang geht?
Genau, wir haben eine Änderung, was das Thema Standort betrifft. Wir sind von Zell nach Weißenstadt gegangen, haben schon lange mit Weißenstadt geliebäugelt. Wie alle wissen, Weißenstadt mit dem See und auch dem Waldstein im Hintergrund, auch die Grundsachen, die ringsherum gegeben sind, mit dem Siebenquell und so weiter, haben uns dazu entschließen lassen, dass wir nach Weißenstadt mit der Sommer Edition gehen. Und die Strecke ist fertig geplant. Der Waldstein bleibt fester Bestandteil von der ganzen Strecke. Das macht natürlich den Läufern die Beine müde. Deshalb bei uns ist ganz wichtig, dass wir um den Waldstein herum bleiben. Und ja, der große Seeparkplatz am Weißenstädter See, das wird unser Startzielbereich und unser Veranstaltungsplatz sein. Und dort wird es am 3.6. um 11 Uhr den Rockman Run bekannten Start geben. Wir haben dort auf dem Gelände einiges geboten für Kinder, für Erwachsene. Einige Firmen präsentieren sich. Ja, gibt wieder die 99-Kilometer-Runde. Und von den Hindernissen werden wir auch ein paar Änderungen machen. Und ich denke, es ist eine ganz schicke Strecke geworden. Jetzt haben wir letzte Woche noch das Go bekommen von der Stadt Weißenstadt, dass wir sogar den Weißenstädter See queren dürfen. Und da haben wir uns ein ganz, ganz schickes Hindernis im Weißenstädter See überlegt. Möchte ich nicht so viel verraten. Ich glaube, es wird eine Überraschung für die Läufer.
Wer jetzt aufmerksam zugehört hat, der hat es schon rausgehört, das Stichwort Hindernisse. Der Rockman Run, muss man ja sagen, das ist nicht einfach nur eine Laufveranstaltung, sondern da geht es, einen Hindernislauf zu überwinden. Kannst du uns ein bisschen erklären, was denn so typische Hindernisse sind? Muss man irgendwie durch den Matsch kriechen, über irgendwelche Hindernisse hinüberklettern? Und der See war auch schon irgendwie im Gespräch?
Genau, also es gibt die unterschiedlichsten Hindernisse. Es gibt einmal natürlich die Kriechhindernisse, wir haben Kletterhindernisse. Das sind die künstlichen Hindernisse, die ich jetzt gerade aufgezählt habe. Aber es gibt natürlich auch natürliche Hindernisse. Das heißt, alleine schon, wenn ich einen gewissen Trail nach oben laufe, der Waldstein ist dafür bekannt, sehr, sehr viele Naturfäde bzw. Trampelfäde oder auch reine Trails mit Wurzeln und so weiter. Das sind natürliche Hindernisse, die wir mit eingebaut haben. Wir haben auf der kurzen Distanz dieses Jahr ca. 50 künstliche Hindernisse angelegt und auf die lange Distanz werden wir wieder zwischen 90 bis 100 Hindernisse haben. Wie gesagt, das sind Kriechnetze, die aufgebaut werden. Es gibt da Kletterhindernisse, also Holzhindernisse, die da von uns montiert werden. Das sind im Endeffekt die Dinge, die auf der Strecke auf die Läufer warten.
Jetzt habt ihr ja im Oktober kurz vor dem originalen Rockman Run immer so eine Veranstaltung für Kids auch. Im Sommer muss man dazu sagen, das richtet sich schon eher an Erwachsene. Ab welchem Alter kann man denn da mitlaufen?
Genau, die Erwachsenenveranstaltung ist immer ab 16 Jahren, natürlich bis man nicht mehr kann, also im Endeffekt 99, wie auch immer, ist komplett offen. Wir haben jedes Jahr jemanden dabei, der kratzt an der 70, der die kurze Distanz läuft. Genau, das ist die Erwachsenenveranstaltung und die Kinderveranstaltung, die ja im Oktober immer in Dröstau stattfindet, die ist ab 5 Jahren bis 15 Jahre, so dass auch beim Rockman Run wirklich jeder ab 5 Jahren die Chance bekommt, an unseren Events teilzunehmen. Das war uns ganz wichtig.
Wenn ich jetzt 16 oder 17 bin und im Sommer am 3. Juni da in Weißenstadt mitlaufen möchte, muss ich dann irgendwie von den Eltern noch irgendwas unterschreiben lassen oder kann ich mich da ganz autark schon anmelden?
Genau, also es gibt eine Anmeldung, die online bis zum Ende des, also ich glaube der 30. Mai ist der Stichtag, wo man sich online anmelden kann. Dann könnte man sich noch vor Ort anmelden am 3.6. Die Anmeldung kann ganz normal erfolgen, aber es ist darauf zu achten, dass der Haftungsausschluss, den jedem noch zugesendet wird, da dann mindestens ein Elternteil mit unterschreibt. Und da gibt es dann auch gewisse klare Richtlinien. Da muss im Endeffekt zum Veranstaltungstag, wenn die Startunterlagen abgeholt werden, mindestens der Personalausweis in Kopie vom Einelternteil, der die Unterschrift geleistet hat, mit vor Ort sein.
Also ab 16 Jahren ist es möglich. Man sollte fit sein für je nachdem 9 Kilometer mit Hindernissen oder 19 Kilometern. Da kann man ja schon ein bisschen variieren. Und eine Besonderheit natürlich, vielleicht sollte man auch schwimmen können dieses Jahr. Muss man auch mit bedenken.
Das ist soweit korrekt, ja. Aber ich möchte es nochmal klar und deutlich sagen, dass wir einen Hindernislauf sind für jedermann. Das heißt, egal ob ich sowas schon mal gelaufen bin, egal ob ich zweimal die Woche laufen gehe oder auch nur einmal im Monat, bei uns kann jeder Läufer oder allgemein jeder, der irgendwo sagt, ich möchte so eine Veranstaltung mal mitmachen, jeder kann die kurze Distanz schaffen. Die lange Distanz, da möchte man schon ein bisschen sportlicher sein. Und bei uns geht es ganz klar darum, möchte ich ein Hindernis nicht absolvieren, weil ich vielleicht nicht schwimmen kann, weil ich vielleicht Höhenangst habe, kann man dieses Hindernis umgehen und fädelt sich dahinter wieder in die normale Strecke mit ein. Wir möchten das absichtlich so. Wir haben ganz viele andere Veranstaltungsformate im Hindernislaufsektor, wo alle Hindernisse absolviert werden müssen. Ansonsten gibt es Strafen. Das gibt es bei uns nicht. Wir stellen ganz klar den Spaß, den Team Spirit in den Vordergrund. Und bei uns soll jeder Läufer einfach mitlaufen können und den Spaß haben. Ganz, ganz wichtig.
Eine schöne Veranstaltung für jedermann. Du hast es schön gesagt, der Spaß steht im Vordergrund. Aber ihr habt durchaus auch für die Ambitionierten so ein Messsystem integriert. Also wenn ich sage, ich mache das ja durchaus öfter und ich möchte schon ein bisschen wissen, wie meine Zeit da war, dann habt ihr durchaus ein Messsystem, das auch die Zeit erfasst.
Korrekt, richtig. Wir haben einen ganz normalen Zeitnehmer, der seit 2019 mit uns zusammen geht. Das heißt, wir haben dieses Jahr erstmalig 2 Messstationen, einmal klar zum Start und Ziel, ja, damit man sieht, wie ist die Startzeit, wie ist die Zielzeit. Und wir haben auch diesmal eine Zwischenmessstation. Wir haben natürlich die Läufer, die das klar aus Spaß machen, auch als Team antreten, jeden Tag einfach als Team zusammen die Strecke bewältigen. Wir haben aber auch natürlich auch die Top-Läufer, die zu uns kommen, die in Deutschland so ziemlich alle Hindernisläufe absolvieren, die es gibt, die natürlich zu uns auch kommen und nutzen natürlich diesen Lauf als Trainingsoption. Und für die ist es natürlich wichtig, dass sie wissen, in welcher Zeit habe ich im Endeffekt diese 90 oder 100 Hindernisse auf der langen Distanz absolviert. Das merkt man auch, dass eigentlich jedes Jahr von den Topläufern es mehr werden, die natürlich das bestmöglich auch mit den Höhenmetern, die man am Waldstein hat, das ganz klar als Trainingsmöglichkeit nutzen kann.
Jetzt ist ja dieses Stichwort Teams schon ein paar Mal gefallen. Ich kann da natürlich einfach alleine hinkommen und meine Gaudi haben. Ich kann den Kollegen mitbringen, aber es gibt ja noch so eine richtige Teamwertung. Welche Voraussetzungen gibt es denn dafür, dass man da so als Team dann auftritt?
Genau, also die Teamwertung ist, es gibt sehr, sehr viele Teams, die bei uns antreten. Die Teamwertung zählt ab 5 Personen. Und diese 5 Personen müssen innerhalb von 10 Minuten gemeinsam ins Ziel kommen. Das heißt, es bringt also nichts, wenn diese 5 Leute sich komplett aufteilen. Der eine läuft eine halbe Stunde vorher voraus und wir wollen absichtlich auch diesen Team Spirit damit festigen. Und es gibt das ein oder andere Hindernis auch im Zielparcours, wo letztes Jahr oder die letzten 2 Jahre auch schon sehr, sehr schöne Fotos entstanden sind. Das ist unsere Halfpipe, die auch aus dem Ninja Warrior Segment bekannt ist, wo man alleine nach 9 oder sagen wir mal 8 Kilometer nicht mehr von alleine nach oben kommt. Das heißt, wenn es einer schafft nach oben, der sollte sich oben hinsetzen und sollte im Endeffekt seinen Teamkameraden die Hand geben, sodass sie im Endeffekt dieses Hindernis auch bewältigen. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, diese Teamwertung, beziehungsweise wir haben sehr, sehr viele Leute, die nur wegen dieser Teamwertung auch beim Rockmann teilnehmen. Aber wie gesagt, wie du schon gesagt hast, jeder Einzelläufer ist auch sehr, sehr gerne gesehen. Und ich glaube, wir hatten uns das letzte Mal letztes Jahr drüber unterhalten. Es gibt sehr, sehr viele Freundschaftsteams, die Crazy Runners aus dem Frankenwald, die genau durch sowas beim Rockmann entstanden sind.
Wenn ich jetzt Solo bin, dann darf ich mich aber auch spontan mit Mitlaufenden verbünden. Also auch da könnte ich durchaus einen Deal einfädeln, so helf mir da hoch, dann helfe ich dir da hoch.
Korrekt, richtig. Also das sieht man auch sehr, sehr oft auf der Strecke, Die Zuschauer, die sind immer euphorisch und sagen, es kann doch nicht wahr sein, dass da Leute, die sich nicht kennen, sich da gegenseitig helfen. Das macht diesen Sport aus. Und dafür tun wir auch Kämpfen jedes Jahr, unseren Läufern das zu vermitteln, dass es genau darum beim Rockman Run geht. Klar hat man die ersten 5, 6, 7 Läufer, die da unter die Erstplatzierten kommen, die können größtenteils jedes Hindernis selbst bewältigen. Die gucken natürlich auch auf die Zeit, aber ich sag mal, ab der 20. Position merkt man dann schon. Ja, also da wartet der eine auf den anderen und hilft sich. Also das ist mega.
Jetzt haben wir die Sportler behandelt und du hast es gerade schon so ein bisschen angesprochen, dass die Zuschauer auch begeistert sind von diesem Event. Wo ist denn der beste Platz? Am Parkplatz am Weißenstädter See, das haben wir schon verraten. Dort ist erstmal der ideale Einstieg am 3. Juni. Dann ist er aber 9 und 19 Kilometer Strecke schon ein bisschen was. Habt ihr verschiedene Stationen aufgebaut, wo sich Besucher gezielt einfinden können? Oder ist das so ein bisschen beliebig einfach, ein bisschen entlang der Strecke spazieren und einfach an lustigen Hindernis stehen bleiben?
Also in erster Linie ist natürlich der Weißenstädter Seeparkplatz, der direkt neben der Susi, Diskothek Susi ist, natürlich der Punkt Nummer 1. Ja, da haben wir sehr, sehr viele Firmen, die sich dort präsentieren. Wir haben die Gastronomiemeile, das heißt, da sieht man auch richtige Action. Wir haben unter anderem am Waldstein natürlich noch einen Punkt, auch einen Verpflegungspunkt für die Läufer. Das ist der höchste Punkt von der Strecke, der natürlich auch gerne zu besuchen ist. Ich kann mich immer wieder an die letzten 2 Jahre erinnern, wo das Gasthaus am Waldstein voll gewesen ist mit Leuten, die saßen dort auf der Terrasse und haben sich eine Aussage eines Zuschauers, wo ich oben war, ich gucke mir die Kranken an, wie sie sich hier über die Bühne rocken. Das war wirklich ein sehr, sehr cooler Spruch, wo ich echt auch grinsen musste. Wir haben dort oben am Waldstein nochmal mit der Gastronomiefamilie vom Waldstein nochmal ein Bündnis geschlossen. Eine Absprache, dass wir den Parkplatz mehr nutzen können. Wir werden da oben auch mehr Hindernisse dieses Jahr positionieren. Ich glaube, das ist noch ein guter Punkt. Und ansonsten kann ich nur sagen, auch um den See herum, ja, also so wie wenn sie loslaufen, so wie wenn sie weglaufen, wenn sie zurück ins Ziel kommen, da sind überall Hindernisse und wenn man die Läufer nicht unbedingt behindert, kann man sich natürlich dort auch gut positionieren und kann sich das anschauen.
Alle Teilnahmegebühren für die Läufer und Läuferinnen, die findet man natürlich auf rockman-run.de. Wie sieht es denn aus für Besucher? Gibt es da auch wie einen Eintritt oder ist da erstmal alles frei und dann
frohes? Das ist gut. Das ist gut, dass du das fragst. Das ist nämlich immer ein, oder beziehungsweise das hat uns das letzte halbe Jahr sehr, sehr begleitet. Ganz, ganz viele Leute haben immer gefragt, bei euch muss man ja sicherlich Eintritt bezahlen als Zuschauer. Nein. Es wird niemals bei allen Rockman Run Veranstaltungen Eintritt verlangt. Wir möchten alle nochmals darauf aufmerksam machen und alle dazu einladen, am 3.6. sowie im Oktober in Tröster und Wunsiedel. Kommt vorbei, besucht das Event. Es ist nicht nur diese Laufveranstaltung, es ist ein Event. Wir überlegen uns immer sehr, sehr viele Sachen, auch für die Kinder mit Hüpfeburgen, mit Kinderschminken und so weiter. Bitte kommt vorbei, besucht uns und feuert die Sportler an, dass sie heil ins Ziel kommen und dass wirklich gemeinsam ein schöner Tag dieses Jahr für Weißenstadt und für die Rockman Runner wird.
Also da haben wir doch für die Sommer- und Herbstplanungen schon mal 3 schöne Termine. Am 3. Juni gleich notieren, der Rockman Run in der Summer Edition in Weißenstadt. Für Besucher Eintritt frei und viel geboten. Nicht zuletzt natürlich die spektakulären Aktionen der Läufer und Läuferinnen. Und dann schon mal vormerken, am 7. Oktober der Rockman Kids Run in Tröstau und am 8. Oktober das Original, der Rockman Run in Wunsiedel. Vielen Dank für diese Informationen. Das war Julian Hergesell, der Organisator der Rockman Run Serie. Vielen Dank und gutes Gelingen für die Veranstaltung.
Danke und schönen Abend an alle Zuhörer.
Radio Ochsenkopf, die richtige Portion gute Laune.
denn alle Sorgen sind vergessen, wenn du draußen bist, wow.
Keiner wird zurückgelassen, denn wir laufen, solange die Schuhe im Pfützen passen.
Jeder, der dabei ist, jeder, der ein Teil ist, jeder, der im Lauf ein Stückchen frei ist, ist dabei.
Alles in der Team Dream, Team zieh nie vorbei,
denn du bist nicht allein.
Lauf auch noch weiter, wenn der Atem stockt, bist lauter Leute, lauter jubeln, das ist ein Martizorn. Weil die Schuhe sollen am Rauchen sind, genießen wir jeden einzelnen Augenblick.
Willkommen
in einem Labyrinth aus Steinen, im Gefühl von erschöpft sein und unendlich frei.
Wow.
Kommt der Weg, ist das Ziel, was alleine nicht klappt, wird gemeistert das Team.
Hey, 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 uahu, keiner ist wie du. Du bist frei, du bist stark, komm, beweg dein Arm. Hey, 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 uahu, wir haben noch mein Run. Wer da sieht, geschwitzt, geackert, wird gerannt, ran, ran. Hey, 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 uahu, keiner ist wie du. Du bist frei, du bist stark, komm, beweg dein Arm. Geschwitzt, geackert, wird gerannt, ran, ran. Rockman, Run, komm, ich nehm dich mit. Ganz egal, ob du Junge oder Mädchen bist, wow.
Komm, wir schaffen das, denn mit dir zusammen machst du den ersten Platz.
Wow, jeder, der dabei ist, jeder, der im Lauf ein Stückchen frei ist, ist bei dir.
Du musst dich bewegen, du musst es leben.
Sag, was hast du zu verlieren?
Denn nur als Team bringt man Leistung, kommt sicher dir deinen Pokal aus dem Stein. Braucht kein Grund zu denken, es klappt nicht. Man packt's nicht, packt es zusammen, wirken Steine wie Plastik. Die Kälte der Arktis, die Hitze des Südens, ich bin für dich wach. Bist du zu müde, im Team sind das alles hier machbare Ziele. Rockman, Mann, wir sind eine Familie.
Hey, 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 uahu, keiner ist wie du. Du bist frei, du bist stark, komm, beweg dein Arm. Hey, 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 uahu, wir haben Rockman Run. Wer da sieht, geschwitzt, geackert, wird gerannt, ran, ran. Hey, 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 uahu, keiner ist wie du. Du bist frei, du bist stark, komm, beweg dein Arm. Hey, 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 uahu, wir haben Rockman Run. Wer da sieht, geschwitzt, geackert, wird gerannt, ran, ran.
Zum Rockman Run war jetzt dieser Song und wir machen jetzt aber einen großen Sprung weg vom Sport hin zu Geheimdienstaktivitäten in Oberfranken. Das hat Peter Engelbrecht, Autor und Journalist, herausgefunden und er wird das Ganze, wie er das auch schon in Büchern gemacht hat, am 25. Mai in Bischofsgrün in einem Vortrag erklären, was genau zu erleben ist und worum es genau geht. Das verrät jetzt Peter Engelbrecht im Gespräch mit Sebastian Kastner.
Radio Ochsenkopf. Garantiert besser als Fernsehen.
Der Förderverein Fichtelgebirge hat zusammen mit den Luisenburg-Festspielen ein Themenjahr Fichtelgebirge ins Leben gerufen. Das Motto des Themenjahres 2023 lautet Bayern und Böhmen. Im Rahmen dieses Themenjahres wird es in Bischofsgrün im BLSV Sportcamp am 25. Mai einen Vortrag geben rund um Geheimdienste in Oberfranken. Wer dazu was erzählen kann? Natürlich Peter Engelbrecht. Er ist Journalist, war lange Zeit für den Nordbayerischen Kurier im Einsatz und hat sich nebenbei mit der Geschichte Oberfrankens auseinandergesetzt. Ich begrüße ihn herzlich am Telefon, Peter Engelbrecht. Einen schönen guten Abend.
Ja, guten Abend.
Herr Engelbrecht, woher kommt denn diese Leidenschaft bei Ihnen für die regionale Geschichte? Sie sind ja nicht so historisch allgemein unterwegs, sondern wirklich auf lokaler Ebene.
Na, ich war
fast 40 Jahre beim Nordbayerischen Kurier tätig, davon ungefähr 20 Jahre als Oberfrankenreporter. Da kommt man natürlich viel herum und man bekommt auch sehr vieles mit. Und bereits als Schüler hat mich die Zeitgeschichte, also sprich die deutsch-deutsche Geschichte, was jetzt die Grenze betrifft, und natürlich auch die Geschichte in der NS-Zeit sehr stark interessiert. Und wenn man sich da ein bisschen reinarbeitet, das weiß man als Journalist, und etwas gräbt, dann fördert man natürlich immer wieder neue Sachen ans Tageslicht, und das macht natürlich dann die Arbeit erst recht interessant.
Sie haben ja schon einige Bücher veröffentlicht. Können Sie so einen kurzen Überblick geben, mit was die sich so genau beschäftigen?
Ja, es gibt zwei Themenschwerpunkte. Es ist einmal die innerdeutsche Grenze, also die frühere Zonengrenze hier im Bereich Oberfranken, sprich das ist Kronach, Coburg, Hof. Und auch die NS-Zeit hat mich sehr stark interessiert, unter anderem Kriegsende, Zwangsarbeit, Bombenschäden in Bayreuth und so weiter und so fort. Das sind so die zwei Themen, über die ich da geforscht und auch veröffentlicht habe. Nach der Devise, wenn man es nicht aufschreibt, dann gerät es in Vergessenheit.
Jetzt wird im Sommer bei den Luisenburg-Festspielen ein regionales Musical gespielt, das sich mit einer Grenzsituation zwischen der damaligen Tschechoslowakei und Deutschland beschäftigt. Dort wurden quasi falsche, fingierte Grenzen eröffnet und ja, flüchtige Tschechoslowaken festgenommen und ausgehorcht. Ein engagierter Tscheche hat versucht, dies zu verhindern. Die Geschichte wird es im Sommer bei den Luisenburg-Festspielen auf der Bühne zu erleben geben. Aber so grob passt das ja schon in die Ecke der Geheimdienste, und das ist ja auch so ein bisschen Ihr Fachgebiet.
Ja, ich habe von dieser Geschichte mit den falschen Grenzstationen und mit den falschen Grenzbeamten schon vor über einem Jahr gehört und gelesen. Das ist natürlich sehr, sehr spannend und auch bisher in der Öffentlichkeit hier bei uns in Oberfranken noch nicht so bekannt. Ich habe mich hauptsächlich bei meinen Forschungen mit der Stasi, also mit der Staatssicherheit im Bereich Coburg, Kronach, Hof beschäftigt. Die tschechische Grenze, das war eigentlich nur so ein Randbereich für mich. Man hat auch, wenn man an der tschechischen Grenze war, von den Grenzsperranlagen nicht allzu viel gesehen, im Gegensatz zur DDR-Grenze, weil die Tschechen ihre Sperranlagen eher im Hinterland hatten. Und was jetzt die Staatssicherheit anbetrifft, man hat ja immer geglaubt, dass vielleicht Berlin so das Zentrum der Spionage war. Und es gibt auch sehr viele Filme über Berlin und so weiter. Aber diese Geschichte mit, dass Spione rüber und hinüber gewechselt sind und dass man da auch versucht hat, Agenten einzuschleusen, das war natürlich auch hier bei uns im Bereich Oberfranken, Thüringen, Sachsen auch der Fall.
Am 25. Mai können alle Interessierten mal einem Vortrag von Ihnen lauschen im BLSV Sportcamp Nordbayern in Bischofsgrün. Der Eintritt ist frei, das sei schon mal verraten. Auf was kann man sich denn als Besucher freuen?
Ich werde auf jeden Fall was erzählen über die Grenzdurchlässe, die geheimen Grenzdurchlässe an der Mauer im Sperrbereich hier von Oberfranken zu Thüringen und zu Sachsen. Es gab also spezielle Durchlässe im Metallgitterzaun, wo man dann Agenten und Spione vom DDR-Gebiet mit Hilfe der Staatssicherheit hier in den Westen rübergeschleust hat. Und es gab spezielle Schleusungsstellen entlang der Grenze im Raum Hof, Coburg und Kronach. diese Schleusungsstellen wurden von der Staatssicherheit dokumentiert und trugen auch Darrennamen wie Loch, Schlucht, Forelle oder Hecht. Und man kann davon ausgehen, dass über diese grüne Grenze von der Staatssicherheit im Monat pro Schleuse so 7 bis 12 Agenten von der DDR in den Westen geschleust wurden.
Also Sie hören schon, das ist eine spannende Geschichte. Da gibt es viel zu erzählen. Wie schwierig sind denn die Recherchen, gerade wenn es so um Geheimdienste und Agenten geht? Ich kann mir gut vorstellen, dass das nicht die prominentesten Akten sind, die dann dahinterlegt sind. Gibt es da überhaupt irgendwelche Dokumentationen über diese Vorgehen, die da stattgefunden haben? Oder muss man da irgendwie auf Zeugen zurückgreifen?
Es ist so, dass die Hauptverwaltung Aufklärung, Markus Wolf, dass diese Abteilung der Staatssicherheit, die für Auslandsspionage und auch für die Spionage im Bundesgebiet zuständig war, dass die 1990 im Rahmen der innerdeutschen Wende alle ihre Akten vernichtet hat. Im Einvernehmen mit dem Innenministerium und auch im Einvernehmen mit dem Runden Tisch, weil man damals gesagt hat, jedes Land auf der Welt betreibt Spionage und man möchte seine Spione und Agenten schützen. Also Hauptverwaltung, Aufklärung, alles vernichtet. Es gab aber noch eine spezielle Abteilung des Ministeriums für Staatssicherheit, die auch für die Spionage hier bei uns im Bundesgebiet zuständig war. Und von dieser Abteilung, Abteilung 15, existieren noch einige Akten. Und diese Akten habe ich mir in der Jahnbehörde in Gera und in Berlin angeschaut. Ich war im Staatsarchiv in Coburg, habe dort Unterlagen der Bayerischen Grenzpolizei und des Bundesgrenzschutzes, der ja in Bayreuth und in Coburg beheimatet war, eingesehen. Ich habe mit Zeitzeugen gesprochen. Und ich habe natürlich auch interne Unterlagen von der Bayerischen Grenzpolizei und vom Bundeskriminalamt ausgewertet. Diese Unterlagen waren damals eingestuft nur für den Dienstgebrauch, sind aber mittlerweile freigegeben und man kann sich die Akten auch anschauen und man darf auch aus den Akten zitieren.
Also schon die Recherche ist ein spannendes Thema an sich. Wer jetzt nicht bis zum 25. Mai warten möchte und vielleicht vorher schon mal in Ihre Bücher reinschnuppern möchte, wo finde ich denn die? Gibt es die so typischerweise im Internet bei Amazon und Co. oder gibt es die im lokalen Buchhandel? Wo finde ich sie?
Die gibt es also im regionalen Buchhandel hier bei uns. Die Bücher haben also eine ISBN-Nummer. Das heißt, man kann die bundesweit bestellen. Und Sie können die Bücher natürlich auch über Amazon bestellen. Es ist überhaupt kein Problem. Die Bücher, das vorletzte hat den Titel Grenzgeheimnisse, Stasi-Agenten in Oberfranken. Und das letzte hat den Titel Agentenkrieg im Grenzland. Also wenn man nach den beiden Titeln oder nach dem Autor sucht, kann man die Bücher jederzeit im Buchhandel bestellen.
Und der Autor, der heißt Peter Engelbrecht, am 25. Mai um 19 Uhr mit einem Vortrag rund um Geheimdienste in Oberfranken zu erleben im Sportcamp Bischofsgrün. Vielen Dank für diese Informationen. Das war Peter Engelbrecht, Journalist und historischer Autor. Noch einen schönen Abend.
Ja, gerne. Dankeschön.
Radio Ochsenkopf. Garantiert besser als Fernsehen.
Seine Kinder kriegt, wo ist der Platz, wo ist zusammenrennt, wo ist es Feier, hey, wo geht denn da der Blitz nieder? Wo ist denn die Hitten oder Stodel der Brenn? Am Pech oder ein Lauf, voll man um oder auf, sind wir dünn oder dick, haben wir einen Reim oder einen Klick. Aus, schenken wir ein, dran mit uns Obi oder Quein, sind wir Christ, hätten wir gewusst, wo der Teufel baut den Mist. Ah, jeder weiß, dass die Skröne auf der Wiesn, musst du wissen, kann man sein, wo er brennen, ganz gut. Aber Holzen, dann mit dem Holzen und die Ruhe, nur mit Kugel und zum Hammer langsam bei der Holzen brennt, bei Ruhe. Überall Föde holen, keiner Ingenieurer, wieso kämen Löwe die Vierer, die Lieren, die die Wahrheit verbieren, und wenn's nicht kriegen, muss holen, dann wird's euch stohlen, hey, die soll der Teufel holen.
Wo ist der Platz, wo der Teufel seine Kina kriegt, wo es zusammenrennt? Wo ist das Feuer, wo geht denn gerade der Blitz nieder, wo ist denn die Hitten, wo der Stodel der brennt?
Musik von Hubert von Geusern, und wir gehen jetzt in das Fichtelgebirgsmuseum. Dort gibt es eine neue Sonderausstellung und Christine Heidenreich weiß genau, um was es geht, wie sie heißt und von wann bis wann sie stattfindet.
Radio Ochsenkopf, rund ums Fichtelgebirge.
Wenn man durch das Fichtelgebirge streift, stößt man in letzter Zeit immer öfter auf Produkte und Dienstleistungen, die sich mit dem Namen Fichtel schmücken, beispielsweise Fichtelburger oder Fichtelcafés. Das ist ein neuer Trend, dem sich jetzt auch das Fichtelgebirgsmuseum in Wunsiedel widmet. Unter dem Namen Hashtag Fichtelization, wie eine Region zur Marke wird, gibt es dort vom 5. Mai bis 30. Oktober 2023 eine Ausstellung. Bei mir am Telefon ist nun Christina Heidenreich. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Fichtelgebirgsmuseum und ich möchte Sie herzlich begrüßen. Einen schönen guten Abend.
Vielen Dank, hallo.
Frau Heidenreich, vielleicht können Sie uns mal erklären, was versteht man unter dieser Fichtelization? Es gibt ja zum einen Begriffe mit Fichtel, die sind... Ja, die stammen aus alten Zeiten wie Fichtelsee oder Fichtelberg als Ortschaft. Das ist aber nicht so gemeint. Es geht da eher so um moderne Produkte wie wirklich Fichtelbier, Fichtelschnaps oder Fichtelburger, sowas in die Richtung.
Genau, also Fichtelization ist eigentlich eine Wortneuschöpfung aus dem Englischen und es beschreibt diesen Boom, diesen Trend bei dem sich Marken eigentlich nach dem Fichtelgebirge nennen. Ne? Diese Vorsilbe Fichtel kommt natürlich vom Fichtelgebirge. Und dieser Trend hat eigentlich so in den letzten 10 Jahren, also so circa 10 Jahren, massiv zugenommen, dass sich Unternehmen sich selber oder auch ihre Dienstleistung, ihr Produkt eben nach dieser Region benennen und diese Vorsilbe einfach verwenden. Genau.
Ist der Begriff Fichtelization jetzt so eine Wortneuschöpfung, die das Museum erfunden hat, oder ist das wirklich ein Fachbegriff für diesen Trend?
Genau, wir haben das extra für die Ausstellung quasi erfunden. Das ist unser Ausstellungstitel, den gibt es so noch nicht. Mal sehen, vielleicht verbreitet er sich und wird dann in der Region und darüber hinaus bekannt, dass man so diesen Boom beschreiben kann.
Kann man denn nachvollziehen, wie das Ganze losging? Gab es da irgendwann mal einen oder eine, die irgendwie mit diesem Fichtel angefangen haben und jetzt ziehen alle nach, oder ist das irgendwie so einfach schleichend passiert?
Wir haben natürlich für die Vorbereitung der Ausstellung das so ein bisschen recherchiert, auch was gibt es natürlich alles für Fichtel und woher kommt es. Zuerst kann man sagen, dass es natürlich auch Vorläufer gibt, wie zum Beispiel den Sechsämtertropfen, ne, 1895, benannt nach, nach der Verwaltungsgemeinschaft. Das sind so ein bisschen Vorläufer. Und jetzt dieser Trend zeigt so ein bisschen so eine Allgemeinheit irgendwo auch und so eine Identifizierung mit der Region durch Verwendung dieser Vorsilbe. Und als erstes Produkt konnte ich Fichtelgold finden, der Schnaps von Sachs Distiller aus Weißenstadt 1930. Und das erste Unternehmen, das sich so genannt hat, ist Fichtelschrauber aus Röslau 2014. Man muss auch sagen, es geht so ein bisschen parallel. Ne? Also es gibt Unternehmen, die sich so nennen, und eben auch Produkte. Das erste Unternehmen war der Fichtelschrauber. Und dann nach Fichtelgold, das erste Produkt, was das wieder aufgegriffen hat, war die Fichtelwurst 2005 von der Metzgerei Wunderlich aus Kirchenlamitz. Und daraufhin sind viele weitere gefolgt. Fichtelscherz von der Schörteria 2015, 2016, 2017, Fichtelrad. Also das ging dann irgendwie so über. Bis jetzt heute, 2023, können wir ganz, ganz viele Neugründungen finden mit Fichtel.
Habe ich das gerade richtig verstanden? 1930 schon der erste Fichtel-Goldschnaps?
Genau, 1930, ja. Dürfte dann so das erste, also mir bekannte Produkt gewesen sein, was sich so nennt, ja.
Also kann man sagen, auch wenn es jetzt so ein Trend ist, der jetzt in den letzten Jahren so richtig an Fahrt aufgenommen hat, eine neue Idee ist das dann überhaupt nicht?
Nee, genau, irgendwer hat damit angefangen und es war jetzt offensichtlich die richtige Zeit, ja, so ein bisschen die Veränderung auch der Mentalität im Fichtelgebirge, dass man sich ja jetzt gerne damit schmücken möchte und auch sein Unternehmen oder sein Produkt so nennen möchte wie die Region und die Region damit ja auch gleichzeitig ein bisschen bewerben. Ne? Also da schwingt jetzt schon auch ein Heimatstolz und eine Verbundenheit mit der Region, mit die es offensichtlich ja damals einfach noch nicht so gegeben hat.
Jetzt ist das ja ein spannendes Thema. Wie bereitet man das denn im Fichtelgebirgsmuseum in einer Ausstellung auf? Also klar, ich kann mir vorstellen, dass ihr euch ein paar Produkte besorgt habt, die man dann mal hinstellt. Aber das ist ja nicht alles. Die Idee geht ja weiter. Wie quasi präsentiert ihr das den Besuchern?
Genau. Also erstmal ist interessant, sich anzugucken, was gibt es denn für Bereiche, für Branchen und wie Sie richtig gesagt haben, es gibt auch Produkte. Und ja, wir haben quasi Produkte ausgewählt und präsentieren die an der Fichtelbar. Also die ganze Inszenierung wird eigentlich beleuchtet durch aufwendige Lichtinstallationen. Und da haben wir uns eben verschiedene Aspekte rausgesucht. Einmal haben wir eine Karte erstellt vom Fichtelgebirge, wo diese ganzen Akteure verortet sind. Das ist nämlich ziemlich spannend, das einfach zu sehen, wo sind die auch. Und diese Karte zeigt auch ganz klar, dass es jetzt kein Phänomen nur im Landkreis Wunsiedel ist, sondern dass sich das im gesamten Fichtelgebirge eigentlich ausbreitet. Und das ist auf jeden Fall schön zu sehen an der Fichtelkarte. Dann haben wir Zeitstimmen in Interviews. Wir haben 3 Interviews geführt mit den Akteuren, unter anderem auch unserem Landrat Peter Berek, dem Leiter der Entwicklungsagentur, Herrn Thomas Edelmann, und dem ersten Fichtelgründer, dem Fichtelschrauber, und haben da auch so ein bisschen nach Hintergründen gefragt, warum nennt man denn Unternehmen so oder warum nennt man denn auch Produkte so, ne, zum Beispiel den Fichtelverkehr vom Landkreis. Das kann man sich da in den Interviews anhören. Dann haben wir eine Fichtelization to go vorbereitet, bei der man diese ganzen Akteure näher kennenlernt und in einer Broschüre zusammengefasst, um einfach nochmal zu zeigen, ja, wie viele davon gibt es eigentlich und wer hat die einzelnen Produkte so benannt oder auch gegründet und wo findet man weitere Informationen über diese Gründer. Genau.
Also ihr zieht das im Museum auch schon bewusst durch, von der Fichtelization über die Fichtelbar und Fichtelinterviews, das ist dann schon auch so Teil quasi der Show, dass ihr auch im Museum in der Ausstellung das Fichtel bewusst nutzt.
Genau, das gehört dazu zur Inszenierung, zu dem kuratorischen Konzept, dass diese Bereiche dann auch so entsprechend genannt sind und wir quasi auch ein paar Fichtel dazu beigesteuert haben, wie Sie gesagt haben, die Fichtelbar, die Fichtelcard, die Fichtelization to go, um einfach da den Zugang möglichst einfach zu ermöglichen, dass man sich da ein bisschen was drunter vorstellen kann. Genau.
Die Ausstellung läuft vom 5. Mai bis einschließlich 30. Oktober 2023 zu sehen im Fichtelgebirgsmuseum in Wunsiedel. Wann genau ist die denn zu bestaunen?
Die ist immer von Dienstag bis Sonntag, 10 bis 17 Uhr geöffnet. Weitere Infos auch zu so Sonderöffnungszeiten kann man online finden unter www.fichtelgebirgsmuseum.de. Und die Ausstellung ist auch so ein bisschen in den sozialen Medien beworben, zum Beispiel auf der Facebook-Seite Fichtelgebirgsmuseum Wunsiedel oder auch auf unserem Instagram-Kanal Fichtelgebirgsmuseum kann man mehr Einblicke bekommen und ein paar Details auch darüber erfahren und genau, auf jeden Fall vorbeischauen.
Jetzt läuft die Ausstellung ja schon ein paar Tage. Haben Sie schon so einen Eindruck bekommen, wer interessiert sich für das Thema denn? Ist das eher die jüngere Generation? Sind das die Älteren oder ist das komplett gemischtes Publikum?
Also das ist eigentlich komplett gemischtes Publikum. Es zieht natürlich schon auch sehr viel Jüngere an, gerade auch dadurch, dass natürlich viele Firmen oder viele Akteure dabei sind, ne, ist es natürlich für die jetzt auch besonders spannend, sich das mal anzuschauen, was haben wir denn da draus gemacht. Aber es ist auf jeden Fall ein Thema, was alle interessiert und was alle begeistert.
Dann würden wir vorschlagen, einfach mal vorbeikommen im Fichtelgebirgsmuseum Wunsiedel und die Fichtelization mit eigenen Augen bewundern. Vielen Dank, das war Christina Heidenreich, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Fichtelgebirgsmuseum Wunsiedel und noch einen schönen Abend.
Radio Ochsenkopf, rund ums Fichtelgebirge.
Momentan passiert bei uns rund um den Ochsenkopf sehr viel, von der neuen Seilbahn bis hin zu neuen touristischen Attraktivitäten, die geschaffen werden. Willi Zapf, der Tourismusmanager von Bischofsgrün, hat vor einiger Zeit eine Ochsenkopf-Resolution herausgebracht oder der Politik übergeben. Und wir wollen jetzt mal hören, was es dazu Neues gibt.
Radio Ochsenkopf, der Mehrwert für die Ohren.
Wir sind heute verbunden mit Wilhelm Zapf. Er ist Teammanager der Kur- und Touristinformation in Bischofsgrün. Und wer uns ein bisschen verfolgt, dem ist vielleicht auch schon aufgefallen, dass Willi Zapf gerne auch mal politisch wird. Wir möchten uns da ein Update holen und begrüßen ihn hier nochmal. Einen schönen guten Abend, Wilhelm Zapf.
Hallo, nochmal guten Abend nach Bayreuth, hallo.
Wir müssen uns mal ein Update holen. Es gab mal eine Initiative, die du auch mit vorangetrieben hast. Da ging es darum, dass Ausgaben im Tourismus nicht mehr als freiwillige Leistung quasi anerkannt werden, sondern als Pflichtaufgabe. Das Ganze hat ja haushaltstechnische Hintergründe in der Kommune. Vielleicht kannst du uns dann nochmal kurz erklären, worum es da ging.
Also es war die sogenannte Ochsenkopf-Resolution. Die haben ja die vier Gemeinden rund um den Ochsenkopf unterschrieben, also Bischofsgrün, Fichtelberg, Mehlmeister und Warmensteinach. Und es ist ja so, dass diese vier Gemeinden letztendlich vom Tourismus leben. Oder der Tourismus zumindest ein Riesenwirtschaftsfaktor ist in diesen vier Gemeinden. Jetzt ist aber der Tourismus in Bayern eine freiwillige Leistung. Das heißt, Konsolidierungsgemeinden wie Bischofsgrün, Fichtelberg, Mehlmeister und Warmensteinach dürfen hier nicht viel ausgeben in diesen Bereichen freiwillige Leistung. Das ist aber natürlich ganz, ganz kontraproduktiv, wenn man vom Tourismus lebt. Und deswegen war mein Ansatz, dass man diesen freiwilligen Beitrag zum Pflichtbeitrag macht, also zur Pflichtaufgabe. Dadurch hat man zwar auch nicht mehr Geld, man bekommt aber leichter Kredite und man bekommt leichter Genehmigungen vom Staat, vom Landratsamt und so weiter. Und das war mein Ansatz, zu sagen, für Kommunen wie Bischofsgrün, wie Fichtelberg, wie Mehlmeisel oder auch wie Weißenstadt, Bad Berneck oder Warmensteinach muss der Tourismus eine Pflichtaufgabe werden, weil dadurch wird ja auch Wirtschaft gefördert, dadurch wird der Tourismus unterstützt und dadurch wird die Region aufgewertet. Das war dieser Ansatz der Ochsenkopf-Resolution.
Wie erfolgreich war euer Vorgehen, denn konntet ihr damit irgendwas bewirken? Habt ihr offene Ohren in München quasi vorgefunden, also oder wurde das rigoros abgeschmettert?
Also rigoros abgeschmettert kann ich nicht sagen. Ich war ja da am Ochsenkopf, wie die neue Seilbahnförderung gekommen ist, weil da war ja der Wirtschaftsminister Aiwanger da, der war dem sehr offen gegenüber und hat gesagt, er will das weiter treiben. Und dann sind auch die anderen Gemeinden, also es sind zusätzliche Gemeinden dazugekommen. Es ist noch Weißenstadt dazugekommen, Bad Berneck und Bad Alexandersbad. Die unterstützen das auch, diese Ochsenkopf-Resolution. Aber, und jetzt kommt das große Aber, es hat sich in dem Bereich noch nichts getan, also noch kein Ansatz da, dass man sagt, okay, in manchen Bereichen wird dann der Tourismus eben zur Pflichtaufgabe bei manchen Projekten, wie zum Beispiel bei der Seilbahn, wie zum Beispiel bei dem, sag ich mal, Funktionshaus in Fichtelberg, beim Bikepark, beim vielleicht Schwimmbad in Bischofsgrün. Wäre das natürlich toll, wenn man sagt, das ist eine Pflichtaufgabe für einen Tourismusort und dann hat man andere Möglichkeiten. Das ist leider noch nicht passiert. Und das ist natürlich rechtlich auch schwierig, so wie ich mitbekommen habe, aber trotzdem könnte sich die Politik weiter bewegen. Es wäre toll für die Region, es wäre toll für diese Konsolidierungsgemeinden, die es ja auch in anderen Regionen gibt. Und deswegen gebe ich da die Hoffnung nicht auf, bleibe immer wieder dran an der Ochsenkopf-Resolution, vielleicht ergibt sich ja noch was. Und ich möchte einfach nochmal dazu sagen, im Oktober sind Landtagswahlen, wenn man das unterstützt, vielleicht springt ja der ein oder andere Landtagspolitiker auf und sagt, jawohl, das unterstützen wir, das ist sinnvoll, das ist Wirtschaftsförderung auf einem hohen Niveau, auf einem touristischen Niveau, sagen wir es mal so, vielleicht ergibt sich ja noch was.
Gab es denn mal Vorstöße, dass man auch wirklich versucht, Kommunen aus anderen Gebieten damit ins Boot zu holen? Je mehr da quasi drängen, desto besser wäre es doch.
Also dieser Vorstoß gab es schon, zumindest ein bisschen zaghaft. Ich habe das auch schon mal überlegt. Es muss natürlich eine Region in Bayern sein. Es geht ja um Bayern. Das ist natürlich eine bayerische Sache, also eine Ländersache in dem Sinne. Ich bin da auch nochmal dran, dass ich sage, Mensch, wo sind noch Konsolidierungsgemeinden? Es geht vor allem um diese Konsolidierungsgemeinden, die eben das Geld nicht so viel haben wie manche andere, sage ich einmal. Und da bin ich schon dran, dass man noch ein paar mit ins Boot holt und vielleicht kann man da mehr Wirkung erzielen, mehr Druck aufbauen. Das ist für dir jetzt auch nochmal ein toller Vorschlag, eine tolle Erinnerung, werde ich in den nächsten Tagen, Wochen auch noch einmal versuchen, da andere Kommunen nochmal anzusprechen. Nicht nur aus anderen Regionen, sondern auch aus unserer Region. Da gibt es ja auch viele Konsolidierungsgemeinden im Landkreis Bayreuth, im Landkreis Wunsiedel und auch im Landkreis Hof. Also da sind wir dran, bleiben wir auch dran. Wir wollen da unbedingt noch was bewirken, was uns ja allen helfen kann dann.
Also da drücken wir doch die Daumen, dass sich da möglichst viele Mitstreiter finden und dass sich da vielleicht die Landesregierung doch bewegt. Jetzt hast du schon mal angekündigt, dass du aber auch ein neues politisches Thema angehst. Und ja, genau. Ich nenne dir jetzt einfach mal nur das Stichwort und das wäre Länderfinanzausgleich. Ist das nicht ein bisschen eine Nummer zu groß für so einen kleinen Teammanager der Tourist-Info in Bischofsgrün?
Eigentlich schon, deswegen versuche ich es auch immer über Politiker auszuspielen. Es ist eigentlich schon zu groß, aber ich versuche es trotzdem. Ich würde halt hoffen, dass andere mit aufspringen, durchaus auch andere Touristiker, die mehr Einfluss haben. Länderfinanzausgleich, vielleicht sagt es dem einen oder anderen jetzt nicht viel. Der Länderfinanzausgleich ist ja diese Zahlung, die zum Beispiel das Land Bayern, das Bundesland Bayern immer nach Berlin, nach Brandenburg oder in andere Bundesländer leistet, weil wir hier wirtschaftlich gut dargestellt sind und einen Überschuss erwirtschaften und deswegen zahlen wir Länderfinanzausgleich an andere Bundesländer, die jetzt sage ich mal monetär nicht so gut dastehen, die da Probleme haben. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Bayern hat ja auch schon mal profitiert von diesem Länderfinanzausgleich vor Jahren und jetzt zahlen wir aber schon seit Jahren immer nach Berlin, nach Brandenburg. Letztes Jahr haben wir 10 Milliarden insgesamt gezahlt und der Ministerpräsident der Michael Söder hat ja auch gesagt, Mensch, dann brauche ich mal eine gewisse Reform. Und diese Reform, wie die ausschauen soll, hat er nicht gesagt. Und ich habe mir überlegt, Mensch, wenn man da schon eine Reform plant, warum machen wir es dann nicht so, dass die eigenen Kommunen im eigenen Bundesland, sprich in Bayern, davon profitieren? Wir können ja andere weiterhin unterstützen mit dem Länderfinanzausgleich, aber eben Kommunen, die in die Konsolidierung gehen müssen, so wie wir, sollten auch was davon haben, vom eigenen Bundesland praktisch so eine Art Länderfinanzausgleich oder Kommunenfinanzausgleich erhalten. Das wäre mein Ansatz und da bin ich zwar auch noch nicht sehr, sehr weit gekommen, aber es gibt schon Politiker da, die da aufgesprungen sind auch und sagen, Mensch, das müssen wir unterstützen. Auch das könnte zumindest ein kleiner Erfolg sein oder ein richtiger Weg sein, uns zu helfen, verschiedene Projekte umzusetzen in der Zukunft.
Also wenn ich das richtig verstehe, wäre die Forderung, dass man den Länderfinanzausgleich quasi auf kommunaler Ebene runterbricht, anstatt Geld in ein Land zu überweisen, dass man einfach auf kommunaler Ebene schaut, wer hat es nötig und dann unabhängig vom Bundesland verteilt. Wäre das so die Idee?
Genau, das wäre so die Idee, also im eigenen Bundesland auf kommunaler Ebene, zumindest ein Teil davon. Man kann ja weiterhin den Länderfinanzausgleich so praktizieren, aber halt ein Teil davon nehmen und auf die Kommunen verteilen, die es nötig haben. Da muss man natürlich Schlüssel entwerfen, Strukturen entwerfen, Systeme entwerfen. Das ist nicht so einfach, aber trotzdem wäre das diese Reform, dass das eigene Bundesland von der eigenen Wirtschaftskraft letztendlich auch profitiert und nicht nur andere Bundesländer. Das wäre der Ansatz und da müssen wir eigentlich auch hinkommen, denn wenn wir so weiterverfahren mit den Konsolidierungsgemeinden, dann wird es auf Dauer sehr, sehr schwierig. Ich sehe das bei den ganzen Kommunen in der Ochsenkopfregion oder auch im Landkreis Bayreuth, die haben alle oder viele haben große Probleme, überhaupt ihre Pflichtaufgaben zu erfüllen, geschweige denn dann auch noch die freiwilligen Leistungen zu erfüllen. Und deswegen wäre dieser Länderfinanzausgleich, aber auch die Ochsenkopfresolution eine gewisse Lösung, die Wirtschaftskraft stärkt, auf jeden Fall.
Dann wünschen wir dir viel Erfolg und eine gewisse Hartnäckigkeit, dass du in München da etwas bewegen kannst. Vielen Dank für diese Informationen. Das war Wilhelm Zapf, Teammanager der Kur- und Tourist-Informationen in Bischofsgrün. Und noch einen schönen Abend.
Ja, schönen Abend nach Bayreuth. Wir sehen uns demnächst. Servus, tschüss.
Radio Ochsenkopf, der Mehrwert für die Ohren.
Closing time, turn all of the lights on over every boy and every girl. Closing time,
one last call for alcohol. So finish your whiskey or beer. Closing time. You don't have to go home, but you can't stay here. I know who I want to take me home. I know who I want to take me home. I know who I want to take me home. Take me sisters come. So gather up your jackets, move it to the exits. I hope you have found a friend. Closing time. Every new beginning comes from some other beginning's end. Yeah. I know who I want to take me home. To take me home. I know who I want to take me home. Take me home.
Das war sie schon, unsere Sendestunde Treffpunkt bei Radio Ochsenkopf. Wie immer gibt es die Sendung morgen und die einzelnen Beiträge natürlich zum Nachhören. Wenn Sie Wünsche und Anregungen haben, dann schreiben Sie einfach an redaktion@radio-ochsenkopf.de. Die nächste Live-Sendung gibt es am 23. Mai mit dem Kulturmagazin Kultura. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und sage Tschüss, bis bald.
Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Soll das heißen, ja, ihr Leut, mit dem Paul ist Schluss für heut. Paulchen, Paulchen, mach doch weiter, jag das Männchen auf die Leiter. Säg und pinsle bunt die Wände, treibe Scherze ohne Ende. Machst ja manchmal schlimme Sachen, über die wir trotzdem lachen. Denn du bist, wir kennen dich, der Uhr gedreht. Ist es wirklich schon so spät? Schade.
Sie hörten eine Produktion der AKM GmbH und Co. KG, Agentur für Kommunikation und Marketing. Redaktion und Programmleitung durch AKM, vertreten durch Geschäftsführer Matthias Fischer.
Heute ist nicht alle Tage. Ich komm wieder, keine Frage.
Doch, für heute ist wirklich Schluss.